Deutschlandfunk Kultur Interview.
Friedrich Merz ist mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Leider nicht leibhaftig hier bei mir im Studio, sondern zugeschaltet. Aber Herr Merz, Sie lächeln mir dezent entgegen vom Cover Ihres aktuellen Buches Neue Zeit, neue Verantwortung, Anfang November erschien. Da geht es um vieles, unter anderem auch um Ihre Sorge, was die Debattenkultur angeht, die offene Gesellschaft in unserem Land. Worum besteht diese Sorge?
Meine Sorge ist, dass wir eine Verengung der politischen Themen erleben und gleichzeitig eine Empörungsbereitschaft in Teilen der deutschen Öffentlichkeit haben, dass bestimmte Themen plötzlich mit anderen Themen vermischt werden und dass man letztendlich den politischen Streit, und das ist der Hauptpunkt, den ich sehe, dass man den politischen Streit in Deutschland als etwas Unanständiges empfindet, der stört, der nicht dazugehört. Dabei bin ich der Auffassung, zur Demokratie gehört konstitutiv der Streit. Wir müssen unterschiedliche Meinungen in der Demokratie nicht nur aushalten, wir müssen sie haben. Und wir müssen im politischen Ringen um die richtigen Antworten auch Meinungen austauschen. Und dazu gehört die Bühne des Parlaments, auch die Herabwürdigung der Parlamente, dieses Gerede über ja, die Anfälligkeit, Fehlerhaftigkeit der Demokratie bis hin zu dem, was wir erleben, auch aus autoritären Regimen, die sich uns über uns erheben und sagen, wir entscheiden schnell und zügig und ohne Diskussionen und so und kommen damit weiter. Ja, Demokratie ist schwerfällig, behäbig, manchmal macht sie Fehler, aber es ist die einzige Form, die auch den Menschen angemessen ist.
Jetzt haben Sie in dem, was Sie gerade geantwortet haben, gar nicht so sehr direkt Schuldige benannt. Ich habe das gelesen, was Sie geschrieben haben, diese knapp 4 Seiten, und teile einige dieser Sorgen, die Sie da ausdrücken, sehr, wenn es so um Dinge geht, die man unter Cancel Culture begreift, auch so Intoleranzen, die vielleicht gerade auch eher von links kommen. Was mich allerdings überrascht hat, dass Sie nur die als Beispiel anbringen. Und wenn ich das jetzt in die Kürze eines Tweets bringen müsste, würde ich fragen, ist Friedrich Merz, wenn es um die Gefahren für die offene Gesellschaft geht, ist Friedrich Merz auf dem rechten Auge blind?
Nein, überhaupt nicht, Herr Frenz, im Gegenteil. Also ich habe das in meinem Buch doch auch beschrieben. Ich habe, glaube ich, an einer Stelle sogar ausdrücklich gesagt, wir haben die Gefahren von rechts unterschätzt. Und wir haben die Corona-Diskussionen und auch diese Demonstrationen im Sommer noch nicht gehabt. Wenn ich das Buch jetzt nochmal neu schreiben würde, eine zweite Auflage schreiben würde, dann würde ich nochmal die Demonstrationen der letzten Wochen und Tage mit einbeziehen in meine Betrachtung, einschließlich dessen, was da auf den Treppen des Reichstages geschehen ist. Insgesamt mache ich mir etwas Sorgen um die Toleranz in unserer Gesellschaft und um die letztendlich auch um die Freiheit unserer Debattenkultur. Das ist der Punkt. Übrigens eine Entwicklung, die man in Amerika schon vor einigen Jahren auch dort an den Universitäten sehen konnte. Und wenn Sie heute einmal hinschauen, ich habe die Beispiele auch zitiert, ohne Namen zu nennen, aber einige Historiker an unseren Universitäten, gerade in Berlin, werden massiv bedrängt von Studenten, auch über Blogs bedrängt, ihre Meinungen zu korrigieren, bestimmte Themen nicht mehr anzusprechen. Das geht nicht. Das passt nicht zu einer offenen Gesellschaft.
Aber gerade wenn Sie sagen und dieses Plädoyer ausgeben für den Streit, für die Auseinandersetzung, also keine Frage, vieles von dem, was da kommt, auch so von Seiten der Identitätspolitik, nervt und ist aus meiner Sicht, ich habe das hier häufig kritisiert in dieser Sendung, auch grenzüberschreitend. Gleichzeitig sehe ich darin aber auch genau diesen unbequemen Stachel, vieles von dem, was sozusagen als Common Sense gilt, auch erstmal in Frage zu stellen. Also genau in dem Sinne, den Sie beschrieben haben, Debatten zu eröffnen.
Ja, aber der Unterschied verläuft auf der Trennlinie zwischen Tatsachen, die nun einfach unbestreitbar sind, und Meinungen, die hochstreitig sein können, dürfen, auch in der Demokratie sein sollen. Also nehmen wir Corona. Man kann doch nicht ernsthaft bestreiten, dass wir es hier mit einer neuen Form einer ernsthaften Bedrohung unserer Gesundheit zu tun haben. Und denen, die das bestreiten, muss man energisch entgegentreten.
Okay, dann habe ich mal ein anderes Beispiel. Herr Merz, in Ihrem Buch auch gefunden, den Satz, also von wegen Gewissheiten. Da schreiben Sie in Ihrem Buch, es gibt keinen systematischen Rassismus in der Polizei. Da würde ich jetzt erstmal sagen, keine Ahnung, ob das stimmt. Das wäre eigentlich mal eine Untersuchung wert. Aber gut, andere Debatte. Aber ist es auch erst nicht mal wichtig, dass Menschen sich artikulieren, die das anders erleben, als Sie das aufschreiben?
Ja, ich habe ja geschrieben, dass es keinen systemischen Rassismus in der deutschen Polizei gibt, und dazu stehe ich. Jeder von uns hat doch nun mehr oder weniger häufig Gelegenheit, Polizei bei der Arbeit zu sehen, wie sie auch ihren täglichen Dienst versehen. Das geschieht in 90, 95, 98% der Fälle vollkommen tadellos und ohne jede Kritik daran, die man üben müsste.
Eine Frage der Perspektive, glaube ich.
Herr Merz. Ja, natürlich. Ja. Ein Betroffener wird das natürlich völlig anders sehen. Aber deswegen gleich von systemischem Rassismus in der deutschen Polizei zu sprechen, ist abwegig. So, und dann nimmt man, da kritisiert man Einzelne und meint alle. Ich stehe nicht auf diesem Standpunkt. Ja, es gibt Probleme. Es gibt übrigens gerade in Nordrhein-Westfalen, aus dem Bundesland, aus dem ich komme, offensichtlich auch erhebliche Probleme in Teilen der Polizei, was Rechts- und Rechtsaußen- und Rechtsradikalismus betrifft. Ja, das gibt es. Und da ist der Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen wie kein Zweiter dabei, das auch wirklich ganz rigoros zu unterbinden. Aber das ist noch kein systemischer Rechtsradikalismus, um mal bei der Wortwahl zu bleiben, bei der deutschen Polizei.
Friedrich Merz, der Mann, der CDU-Chef und dann wahrscheinlich auch mehr werden will, ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Merz, würden Sie dem zustimmen? Sind Sie jemand, der polarisiert?
Herr Frenzel, das höre ich immer wieder. Ja, ich habe zu bestimmten Themen eine Meinung, die sage ich auch. Und es gibt Menschen, die haben eine andere Meinung. Und dann wird daraus eine Polarisierung. Meine grundsätzliche Haltung zu unserer Demokratie und zur Art und Weise auch der Diskussionskultur in der Demokratie heißt, wir fangen mal morgens mit unterschiedlichen Meinungen an, legen sie nebeneinander, diskutieren sie aus und machen abends einen vernünftigen Kompromiss. Wenn das sozusagen die Beschreibung des Wortes Polarisierung ist, dann würde ich es als Kompliment empfinden, aber so ist es offensichtlich nicht gemeint.
Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ich habe natürlich mit einigen Menschen gesprochen im Vorfeld unseres Gesprächs, habe gesagt, ich spreche mit Friedrich Merz und habe da gemerkt, wie polarisiert doch die Reaktion auch auf Sie und auf Ihre Person ist. Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wenn ich mit Frauen ganz unterschiedlichen Generationen gesprochen habe, dann kamen eigentlich fast alle mit einer Geschichte, die total alt ist, 1997 im Bundestag zur Abstimmung, nämlich diese Frage, ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar oder nicht? Wie gesagt, sehr lange her, Sie haben damals gesagt, nein, das ist nicht strafbar, aber sowas hängt offenbar an.
Auch. Herr Frenzel, und das, ja, da muss ich Sie jetzt aber unterbrechen, das hängt an, weil es eine völlig falsche Darstellung des Sachverhaltes ist. Und die wird von einigen, auch in der eigenen Partei, immer wieder behauptet, wiederholt und sie wird deswegen trotzdem nicht richtig. Vergewaltigung in der Ehe war immer strafbar. Immer. Es war nie straflos. Vergewaltigung in der Ehe ist, seitdem es das Strafgesetzbuch gibt, strafbar. Die einzige Frage, die wir 1997 im Deutschen Bundestag zu entscheiden hatten, wird Vergewaltigung in der Ehe, also der eheliche erzwungene Beischlaf, wie es im Gesetzestext heißt, in den Vergewaltigungsparagrafen aufgenommen, ja oder nein? Das war die einzige Frage. Die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe war nie streitig. Mhm. Die war immer vorhanden. Und deswegen bin ich schon einigermaßen überrascht, dass das immer wieder behauptet wird, es müssten diejenigen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, eigentlich besser wissen.
Okay, würden Sie das denn heute dann nochmal genauso entscheiden?
Ich würde mich heute anders entscheiden. Wir haben damals in der Bundestagsfraktion ungefähr halbe entschieden. Die Hälfte der Bundestagsfraktion war dieser Meinung, die andere Hälfte der anderen Meinung. Ich würde mich heute anders entscheiden. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die Aufnahme der Vergewaltigung in der Ehe in den Vergewaltigungstatbestand des Strafgesetzbuches hat praktisch keine Folgen gehabt, weil wir immer noch eine sehr, sehr niedrige, bedauerlicherweise eine sehr niedrige Zahl von Verurteilungen in diesem Bereich haben. Die Dunkelziffer ist riesig. Die Verurteilungszahl ist klein und das Problem ist leider nicht gelöst.
Mhm. Herr Merz, ich glaube, was bei vielen auch mitschwingt, ist so das Gefühl, dass man mit Ihnen jemanden hat, der sozusagen auch ein bisschen Politikverständnis aus einer früheren Zeit mitbringt. Vielleicht liegt das auch daran, dass Sie eben diese Politikpause hatten. Ich will noch mal eine Stelle aus Ihrem Buch zitieren, bei der ich auch das Gefühl hatte, wo steht denn dieser Friedrich Merz eigentlich? Da schreiben Sie zum Thema Familie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir eine große Öffnung im Verständnis dessen erlebt, was Familien sind und was sie ausmacht. Diese Öffnung war notwendig und richtig. Das klingt natürlich auf der inhaltlichen Ebene absolut nach vorne gedacht, aber irgendwie klingt es für mich auch ein bisschen distanziert. Oder lese ich Sie da falsch?
Da lesen Sie mich grundfalsch. Wenn ich sage, das war notwendig und richtig, welchen Vorbehalt lesen Sie da heraus?
Es klingt ein bisschen so, als hätten Sie diese Anerkennung, das ist eine Anerkennung von Dingen, die sich verändert haben, die Sie selbst aber so nie vorangetrieben hätten. Das klingt für mich daraus.
Ich sehe heute, Herr Frenzel, ich sehe heute bei meinen Kindern und wie Sie auch in Familien leben, ein anderes, besseres Familienbild, als das ich noch von meinen Eltern kennengelernt habe und in dem ich groß geworden bin. Und ich bin froh und dankbar dafür, dass meine Kinder heute so leben, mit dieser auch empfundenen Verantwortung für ihre eigenen Kinder, für ihr eigenes Leben, und dass sich da vieles in Deutschland geöffnet, verändert hat, ist doch ein in jeder Hinsicht begrüßenswerter Prozess.
Friedrich Merz, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast am Ende unserer Sendezeit, und ich musste nochmal dran denken, diese Tatsache, dass es jetzt nach so kurzer Zeit um die Nachfolge geht von Annegret Kramp-Karrenbauer, liegt ja an der Führungsschwäche, die die Partei hatte im vergangenen Februar, also als die CDU mit AfD und FDP gemeinsam Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt hat. Abschließendes Thema, das ich mit Ihnen gerne ansprechen möchte: Sind Sie mittlerweile wieder am gleichen Punkt innerhalb der CDU? Robert Habeck, der Grünen-Chef, sagt, eine so handlungsunfähige Partei wie die CDU habe er noch nie erlebt, und er blickt dann natürlich auf das, was gerade in Sachsen-Anhalt passiert.
Naja, also der zeitliche Horizont, in dem Herr Habeck das beurteilt, ist nicht allzu groß. Die CDU hat historisch, und das mag ein Zufall sein, es kann aber auch sein, dass es ja personen- und systembedingt ist. Die CDU hat historisch nach allen drei großen Kanzlerschaften, nach Konrad Adenauer, nach Helmut Kohl und jetzt nach Angela Merkel, und es waren alles drei große, lang andauernde Kanzlerschaften, in allen drei Fällen zwei Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden für eine längere Zeit zu wählen. Ludwig Erhard ist nach Konrad Adenauer nur 6 Monate im Amt gewesen oder knapp ein Jahr. Wolfgang Schäuble war nach Helmut Kohl 1,5 Jahre im Amt. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt nach Angela Merkel nur 2 Jahre im Amt. Wir tun uns schwer mit der Nachfolge großer Kanzlerschaften, langer Parteivorsitzendenzeiten. Aber diesmal wird der Wurf sitzen, und ich kann Herrn Habeck beruhigen. Die CDU wird stark und selbstbewusst in das Jahr 2021 gehen.
Die Frage ist aber natürlich, die stellen sich jetzt so manche, in welche Richtung wird sie da gehen? Also dieser Streit, den ich da angesprochen habe, der entzündet sich ja um die Frage, die auch uns hier betrifft, im Deutschlandfunk Kultur, die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Da haben Sie jetzt auch erklärt, dass Sie Verständnis haben für die Ablehnung der CDU in Sachsen-Anhalt, die das nicht mittragen möchte. Jetzt wollen die anderen 15 Landesverbände das offenbar doch. Welche Linie gilt denn unter Friedrich Merz?
Also das hat zunächst einmal, Herr Frenzel, mit der AfD nichts zu tun. Die CDU in Sachsen-Anhalt ist seit 10 Jahren extrem kritisch zum Thema Rundfunkstaatsvertrag und hat seit 10 Jahren Vorbehalte gegen manche Entscheidungen, die auch aus den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten getroffen werden. Und ich gebe da keine öffentlichen Ratschläge. Ich habe nur gesagt, dass ich verstehe, warum Sie das sagen. Und es gab mal einen Konsens in der Koalition mit der SPD und den Grünen, die das genauso gesehen haben. Die Linkspartei im Landtag von Magdeburg war ebenfalls gegen diesen neuen Rundfunk- und Rundfunkstaatsvertrag und hat jetzt aus rein taktischen Gründen, so wie SPD und Grüne, auch ihre Meinung geändert. Noch einmal, das wird ein schwieriger Prozess sein. Aber
Herr Merz, ich hatte die AfD gar nicht erwähnt an der Stelle. Das haben Sie getan. Ich frage mich an der Stelle, auch unter einem Vorsitzenden Friedrich Merz, wird es da sozusagen eine Linie geben? Also ist die CDU da handlungsfähig, oder sagen Sie, das ist letztendlich eine Entscheidung, die jedes Land für sich trifft?
Es wird eine Linie unter mir und meiner Führung geben, die da lautet: Ich werde mich darum bemühen, sehr frühzeitig solche Konflikte zu diskutieren und wenn eben möglich zu entschärfen, und nicht erst zu einem Zeitpunkt, wo es dann so kurz vor der Entscheidung steht. Das war in Thüringen das Problem und das könnte in Sachsen-Anhalt auch wieder das Problem sein. Wir müssen uns sehr viel früher, sehr viel intensiver zusammensetzen und solche Themen diskutieren und besprechen. Und wir müssen uns gegenseitig helfen und nicht öffentlich kritisieren. Und deswegen werde ich kein Wort der Kritik jetzt sagen, weder zu den einen noch zu den anderen. Wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Haltung vertreten, und zwar im doppelten Sinne des Wortes.